Sometimes I wonder if you can get juice from a potato. Is it possible for a teenage girl to drink water upside down? I'm thirsty! This has been me in a video! Come on! Give up the juice!
Nickelodeon war Teil unserer Kindheit und brachte eine Reihe von unfassbar erfolgreichen Shows hervor, die bis heute Millionen von Menschen begeistern. Drake und Josh, iCarly, Zoe 101, Victorious und viele mehr. All diese Serien haben eins gemeinsam. Sie wurden von Dan Schneider kreiert. Die Dokumentation Quiet on Set enthüllt jetzt allerdings schockierende Details über die Zustände am Set. Kinder und Mitarbeiter wurden sexuell ausgebeutet, missbraucht und gefoltert. Die Doku nimmt ebenfalls Nickelodeon und andere Mitarbeiter ins Visier und untersucht, inwiefern der Sender pädophilen Zugang zu Kindern ermöglicht. Heute konzentrieren wir uns auf Dan Schneider und wie er jahrelang dafür gefeiert wurde, Kinder zu sexualisieren. Willkommen zurück zum OKCHAU-Podcast. Heute sprechen wir über die Doku, die das Internet gerade rockt, die aber keiner in Deutschland gucken kann. Mhm. Quiet on Set. Mhm. Mhm. Ich habe die Höhen und Tiefen durchsucht, um diese Doku zu gucken. Es ist nicht mehr so leicht, wie ich früher mal dachte. Ich erkläre es jetzt nicht, aber ich habe einen Link gefunden. Wir haben die Doku geguckt. Wir haben es mit der Thematik befasst.
Ich habe auch gesehen, dass viele bei TikTok 10 Minuten Clips von der Doku hochladen. Wenn ihr Glück habt und wenn ihr richtig sucht, könnt ihr vielleicht auch die Doku auf TikTok finden, aber in so 3000 Teile wahrscheinlich
genau
aufgesplittet.
Richtig.
Weil es sind aktuell 4 Episoden, 47 Minuten. Mhm. Do the math.
Genau, aber wenn ihr uns schaut, wir fassen für euch die Doku zusammen.
Ja.
Das Wichtigste, was dabei so rausgekommen ist, werden aber eine ganze Reihe dazu machen, weil so viel rausgekommen ist. Und wir möchten ja auch ein bisschen schauen, wie sind die Reaktionen auf die einzelnen Vorwürfe von den Darstellern, die es halt auch betrifft.
Mhm.
Und wir haben uns überlegt, dass wir dann erstmal uns in der Folge 1 dieser Reihe uns nur um Dan Schneider und Nickelodeon, also darauf konzentrieren.
Ja.
Und um seinen ekelhaften Humor und wie sich das durch die ganzen 20, 30 Jahre durchzieht. Ich glaube 20 Jahre seiner Karriere.
Mhm.
Und schauen uns dann am Ende auch nochmal die widerlichsten Szenen an.
Ja, und reagieren darauf. Dann die Doku, ne?
Genau. Quiet on Set behandelt offiziell den Aufstieg und Fall von Dan Schneider, der Starproduzent, der sämtliche Nickelodeon-Shows wie zum Beispiel iCarly, Drake und Josh und viele mehr kreierte. Also wir sind alle damit aufgewachsen.
Yep.
In Wahrheit ist meiner Meinung nach die Doku eine Geschichte über erwachsene Menschen und vor allem Männer, die die Psyche unfassbar vieler Kinder auf dem Gewissen haben.
Ja.
Und die nicht die Kinder beschützt haben.
Hollywood ist nicht mal in der Lage, erwachsene Menschen zu beschützen.
Nein.
Wie soll es Kinder beschützen? Es gibt auch diesen einen, jetzt habe ich den Namen nicht parat, aber es gibt diesen einen ehemaligen Kinderschauspieler, der ja ganz oft darüber gesprochen hat, dass Hollywood den Zugang zu Pädophilen auch sehr einfach macht und
ja,
dass Kinder nicht sicher sind in dieser Welt.
Absolut nicht.
Boah, gruselig.
So, wir haben eine kleine Zusammenfassung für jede Folge der Doku vorbereitet. Es gibt insgesamt 4 Folgen, die veröffentlicht wurden. In der ersten Folge geht es so um die Anfänge von Nickelodeon und wie Dan Schneider den Sender veränderte
ja,
und zu dem machte, was wir eigentlich heute kennen. Und seine ganze Biografie wird aufgerollt. Und dann wird so jede Show, an der er mitgearbeitet hat, untersucht. Und seine erste, wo er dann Schreiberling war, war die Show All That. Und die hat echt viele Stars hervorgebracht. Amanda Bynes, Nick Cannon. Es gab halt ganz viele Spin-offs noch von der Show. Keenan Thompson, der bei SNL mitmacht. Aber ich glaube, wir kennen am meisten halt Amanda Bynes auf jeden Fall. Und in diesen Shows kam halt super früh schon sein extrem seltsamer Humor zum Vorschein. Wie zum Beispiel auch seine Liebe für Come-Shot-Jokes, wo halt random Sachen in die Gesichter der Kinder gespritzt werden.
Oder der Erwachsenen.
Oder der Erwachsenen.
Von Kindern und
stimmt,
so.
Genau.
Oh, ja.
Und egal, was man sagt, ich höre schon Stimmen. Ja, aber man muss das ja nicht sexuell sehen. Das ist ja nicht sexuell gemeint. Ja doch, aber wir blenden Clips ein, beziehungsweise am Ende reagieren wir auf ein paar Sachen. Es ist wirklich widerlich. Und es hat halt auch kein Mensch irgendwie was dazu gesagt, weil sie halt alle Angst hatten, gefeuert zu werden. Es geht in der ersten Folge auch direkt schon um Amanda Bynes und wie Dan sie zum Star machte und im Umkehrschluss aber auch, wie Amanda ihn auch wieder zum Star machte. Also die haben sich gegenseitig wirklich supported in ihrer Karriere. Nur Amanda war halt 9, als sie angefangen hat, für ihn zu arbeiten. Auch geht es direkt schon um Frauen in Comedy und wie es ihnen teilweise unmöglich gemacht wurde, erfolgreich zu sein, wenn sie nicht Teil von diesem Männerclub waren und mitgemacht haben bei anzüglichen Witzen und nicht bereit waren, sich selber zu degradieren im Prinzip. Ja. Dann Themen, also Sexismus ganz groß, aber auch Anfänge von Rassismus in den Shows. Denn Dan wird auch vorgeworfen, dass er halt weiße Kinder zum Beispiel bevorzugte, stereotypische rassistische Witze schrieb, die dann die schwarzen Kinder ausführen mussten. Ja. In der zweiten Show geht es um weitere Männer, die halt versuchten, sich wirklich dann an die Kinder ranzumachen. Und auch um die Beziehung zwischen Amanda Bynes und Dan Schneider und auch deren Ende der Beziehung. Und wie aber auch Dan die Kinder vor laufender Kamera auch gequält hat.
So Dschungelcamp.
Genau. Also die hatten als Beispiel Fear Factor angebracht. Wir haben so Shows gar nicht, wo,
nicht, dass ich mich erinnere.
Wo Leute wirklich, also Fear Factor ist, wo erwachsene Menschen so richtig ekelhafte Sachen machen müssen und halt auch Sachen machen müssen, die ihnen Angst machen. Und nur die haben das dann quasi für Kinder gemacht. Mhm. Also richtig seltsames Konzept. Und die haben dann auch so Sachen gemacht wie, da wurde einer mit Erdnussbutter beschmiert und dann sind Hunde gekommen und hat das dann abgeleckt.
Auch
und
ein Skorpion, den man in den Mund nehmen genau musste richtig, und so.
Mhm. Richtig, richtig weird. In der dritten Folge geht's dann halt mehr um Drake und Josh. Vor allem ist der Fokus auf Drake Bell, denn wir erfahren, dass er jahrelang missbraucht wurde. Zwar nicht von Dan Schneider selbst, sondern von einem anderen. Der Täter heißt Brian Peck. Er hat aber keine, er ist nicht mit Josh Peck verwandt.
Ach so,
die haben
ja
denselben Nachnamen, haben viele das nämlich auch gedacht. Allerdings geht es halt auch darum, wie Dan Schneider unter anderem und seine, die ganze Show dafür gesorgt hat, dass überhaupt Pädophile den Zugang zu diesen Kindern auch hatten.
Er war nämlich nicht der einzige Pädophile. Bei Nickelodeon.
Da werden wir auf jeden Fall, gehst du eigentlich drauf ein?
Nicht in der Folge.
Nicht
aber
in der Folge. Ne? Wir werden auf jeden Fall noch drauf eingehen, wenn wir uns die einzelnen Shows angucken. Genau, und in der vierten Folge geht es dann halt weiter um Drake Bell und Drake und Josh. Zoe 101 wird dann auch da thematisiert. Und wie Dan Schneiders Macht nur wuchs, als er iCarly zum Beispiel kreierte. Weil es war ja mega, mega Hit. Es geht dann aber auch um das Ende von Dan Schneider, was mit den Kinderstars passiert. Wie deren Karriere verlaufen ist, dass sie am Ende letztendlich vorbei war, sie auch keine Möglichkeit mehr hatten zu arbeiten und dass halt auch Dinge wie Alkoholismus so die Kinderstars dann im Erwachsenenalter im Griff hatte. Ja. Dann geht es dann halt am Ende darum, dass ein Appell an die Filmindustrie gemacht wird, dass Kinder geschützt werden müssen. Und es werden auch immer wieder so Dinge eingeblendet, so Statements von Nickelodeon eingeblendet, dass sie halt alles dafür tun, dass sowas halt nicht mehr passiert. Mhm. Wo ich mir denke, das ist das Mindeste. Dann wollen wir erstmal über die Reaktion sprechen. Wer hat sich alles gemeldet zur Doku? Natürlich Dan Schneider selbst. Der hatte die Audacity, ein eigenes Interview quasi zu scripten im Prinzip und es dann an sämtliche Nachrichtensender zu schicken und das so als einziges Interview auch darzustellen. Ne? Ich glaube, also ich habe bis jetzt nicht gesehen, dass er andere Interviews wahrnimmt, weil dann müsste er sich nämlich tatsächlich krassen Reportern stellen, die ihn dann auch grillen. Mhm. Er hat das Interview dann halt auch auf seinem eigenen YouTube-Kanal hochgeladen. Wahrscheinlich noch mit Werbung. Das Interview führte Bobby Bowman, a.k.a. Boogie, a.k.a. aus iCarly, kennt man den, T-Bow. Er hat also quasi selbst für Dan gearbeitet. Im Interview sagte Dan Schneider, dass er die Doku selbst geschaut hat, dass es für ihn hart war, sich diesen Dingen zu stellen. Dass allerdings alles in der Vergangenheit liegt. Eines der Vorwürfe in der Doku war es, dass Dan andere Frauen, also vor allem Frauen, dazu nötigte, ihm eine Massage zu geben, fast täglich. Dazu äußerte sie sich auch und sagte, dass das heutzutage natürlich nicht mehr geht und dass er auch einsieht, dass das nicht in Ordnung war.
Ich finde es immer witzig, diese Leute sagen, heutzutage geht das nicht mehr. Bruder,
Das ging nie.
Verstehst du das Problem oder ist es einfach nur, wenn ich das heutzutage mache, kriege ich mächtig Ärger dafür? Also, das frage ich mich immer, wenn die so Dinge formulieren.
Genau, das ist das, was er eigentlich im Prinzip sagt. Aber er sagt halt so, er wird das halt nicht machen. Er schuldet halt auch diesen Menschen dann auch eine Riesenentschuldigung. Mhm. Wo ich mir auch denke, aber das hättest du halt vor Jahren tun können. Deine Karriere ist seit 2018 vorbei, ja, aufgrund dieser Vorwürfe.
Ja, und erst jetzt meldet er sich.
Genau, richtig. Mhm. Als er halt nicht mehr konnte. Und ich meine, mit 2018 ist jetzt schon 6 Jahre her. Ja. Ne? Weiter sagt Dan, dass er versteht, dass es in Writer's Room halt echt auf derbe zugeht. Das weiß man eigentlich auch. Also ich höre mir regelmäßig irgendwelche Audiobooks an von hier meine Lieblingsfrau, wie heißt sie nochmal?
Amy Schumer?
Tina Fey,
ach so,
Amy Poehler, von denen habe ich halt auch oft gehört, ne, wie derbe es halt auch dazugehen kann. Das, aber das Problem ist, dass er da mitgemacht hat. Mhm. Ja, das ist halt für ihn jetzt ersichtlich, dass das nicht in Ordnung war. In der Doku wird aber eigentlich darüber berichtet, wie er sämtliche Leute einfach mit seinem Humor gefoltert hat, ja, die dazu gezwungen hat, gewisse Sachen irgendwie im Writers Room rumzuschreien, die sie halt selber eigentlich angreifen. Es war halt richtig schlimm, was da abging. Insgesamt behandelt er aber alle Vorwürfe super oberflächlich, spricht halt alles herunter. Also wenn man sich nur das Interview anguckt, denkt man, da sitzt ein Mann, der halt früher halt diese typischen sexistischen Sachen gemacht hat, die halt in Ordnung waren und die man heute halt nicht mal so machen würde und entschuldigt sich dafür.
Ja, schauen wir mal, was ich euch gleich erzählen werde.
Genau, richtig.
Jetzt folgt eine Werbeunterbrechung. Bitte nicht wegschalten, wir brauchen das Geld.
Danke. Er sagt dann halt auch die ganze Zeit, dass er versteht, dass er was falsch gemacht hat und dass er heutzutage nicht mehr so wäre. Und wenn man mit ihm zusammenarbeiten würde, dann wäre er auch immer offen für Kritik. Er würde halt auch verstehen, dass sich der Humor verändert hat, dass die Linse halt anders ist und dass er kein Problem hat, Witze zu streichen, wenn die über die Gürtellinie gehen, wenn es nicht in Ordnung wäre, dass Kinder das machen und dass er aber auch damals schon so gewesen wäre. Hätten Leute halt was gesagt, dann hätte er es auch gestrichen.
Genau, hätte Nickelodeon was getan, hätte er sofort damit aufgehört.
Nee, nicht nur Nickelodeon, sondern so, alle Mitarbeiter. Genau, das wäre ja gar kein Problem. Und er sagt dann halt auch im Interview so, ja, er hat ja auch gar nicht die Macht gehabt, all diese Dinge durchzusetzen.
Er hat ja nur seine eine Mitarbeiterin bedroht, als sie sich bei der Writers Guild gemeldet hat, damit sie mehr Geld verlangt.
Genau, richtig.
Nachts gemeldet, ja. Genau. Ja, ach, laberababa.
Wir teasern gerade viele Dinge an, genau, die Maria gleich noch tiefer eingehen wird. Dann zu dem Thema Rassismus. Er sagt halt, er wurde doch dafür von Nickelodeon, von dieser Preisverleihung, doch auch sogar für Diversity geehrt und er hat sich auch das so auf die Stirn geschrieben, dass er doch derjenige ist, der doch allen die Möglichkeit hat, ne, so Diversity zu zeigen und bla 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 und das würde halt nicht stimmen. Der Moderator ist übrigens schwarz, der dann halt sagt, ja, ich möchte jetzt für niemanden sprechen, aber meine Erfahrung war halt, dass du nicht rassistisch bist.
Okay,
so nach dem Motto. Also eigentlich, ja. Das einzige Mal, wo er Emotionen zeigt, also wo Dan Emotionen zeigt und auch wirklich ein paar Tränen hat, die ich ihm nicht abkaufe, aber er zeigt sie, war es, als sie über Drake Bell gesprochen haben. Ne? Weil er war, das hört man in der Doku, derjenige, der Drake supportet hat und so später, als es dann zu spät war. Und Drake aber auch selber gesagt hat, dass Dan Schneider derjenige war, der auch alles immer wusste und so. Es ging immer auch sehr nah, aber man sieht dann im Interview auch, wie schnell seine Laune sich wechselt und er auf einmal keine Tränen mehr im Auge hat.
Okay.
Genau, Social Media dreht halt voll am Rad seit dem Interview. Kein Mensch nimmt ihm irgendwas ab. Sie sehen ganz klar, dass die ganze Sache gescriptet wurde. Verstehen auch nicht, wie jemand, der für Dan Schneider gearbeitet hat, der selber schwarz ist, der selber auch vieles wahrscheinlich auch gesehen hat, ihn supporten kann. Und warum er derjenige war, der überhaupt ein Interview führte. Er ist Schauspieler, der hat keinen eigenen Podcast. Tat aber in dem Interview irgendwie gefühlt so, als ob er eine eigene Show hätte. Mhm. Und es ist halt super weird. Josh Peck zum Beispiel. Er spielte an der Seite von Drake Bell in der Show Drake und Josh. Er veröffentlichte zu einem denkbar dummen Zeitpunkt einen TikTok und zwar wirklich zur selben Zeit, wo die Folge rauskam, wo Drake Bell derjenige war, der halt missbraucht wurde. Das war nämlich geheim eine ganze Zeit lang. Veröffentlichte er einen TikTok, wo der sagt, dass Leute, mit denen er vor 2023 nicht mehr gesprochen hat, für ihn nicht mehr existieren.
Okay.
Und es gibt halt Beef zwischen, also es gab kein Beef zwischen Drake und Josh, aber viele dachten, die waren halt Freunde.
Ja.
Stellte sich heraus, sie waren halt keine Freunde. Josh hatte ihn ja auch nicht zu seiner Hochzeit eingeladen vor ein paar Jahren.
Da gab es ja was. Beef. Ja.
Josh hatte allerdings Dan Schneider zu seiner Hochzeit eingeladen.
Ah.
Das verstehe ich halt nicht. Und Social Media ging halt voll ab und sagten so, ey, warum postest du so ein TikTok? Er hat sich daraufhin entschuldigt und meinte halt so, nee, das hat halt gar nichts mit Drake zu tun. Und er gab halt folgendes Statement ab. Ich habe privat mit Drake gesprochen, aber ich möchte nochmal öffentlich meine Unterstützung für die Überlebenden, die mutig genug waren, ihre Geschichte zu teilen, zeigen. Kinder müssen beschützt werden. Die ganze Sache öffentlich noch einmal zu durchleben ist schwer, aber ich hoffe, dass es den Opfern und deren Familie Heilung bringt und es eine notwendige Veränderung in unsere Industrie bringt. Drake hat Josh auch nochmal in einem TikTok oder Instagram-Story nochmal in Schutz genommen und gesagt, ne, er hat auf jeden Fall nochmal mit mir privat gesprochen, bitte greift ihn nicht mehr an.
Okay.
Dann haben wir Alexa Nicholas, die kam auch selber in der Doku mehrmals vor, hat auch schon immer öffentlich über die Zustände am Set von Zoe 101 gesprochen und sie hat in ihrer eigenen YouTube-Show Eat Predators, voll der geile Name übrigens, auf das Interview von Dan Schneider nochmal reagiert und das Video ist ein bisschen schwer anzugucken, wenn man sich nur das Interview angucken möchte,
ja.
weil sie alle 30 Sekunden anhält und einfach nur losschreit und wütend ist, verstehe ich aber auch. Ja. Dann haben wir bei TikTok, ne, so wurden uns immer wieder Sachen zugespielt und wir haben einen Helden gefunden in der ganzen Sache, Jerry Traynor. Er spielte den großen Bruder von Carly in der Serie iCarly und zwar Spencer und seine erste Reaktion nach der Doku soll gewesen sein, dass er Nickelodeon oder Carly auf Instagram entfolgte und er soll auch jegliche Zusammenarbeit mit dem Sender abgebrochen haben. Mhm. Er hat nämlich fast für insgesamt 3 Shows war der ja Star und sogar eine 4. Show, aber die 4. war irgendwie nicht so erfolgreich. Das brachte allerdings eine User nachzuschauen, so welche Rolle er denn überhaupt spielte, weil er war halt ein Erwachsener am Set, ne? Und ich hatte kurz Schiss, ist so scheiße, hat er jetzt auch Sachen gemacht? Nein, hat er nicht. Er war ein großer Bruder in der Show und außerhalb der Show. Er supportete die Kinder am Set, war auch die ganze Zeit da, auch wenn er nicht gearbeitet hat, war der trotzdem da und im Nachhinein wird das so interpretiert, als ob er die Kinder wirklich immer beschützt hat. Ne? Ja, und das sieht man auch, wenn man sich Fotos anschaut, so Fotoshootings oder so am roten Teppich, wo Dan Schneider mit den Kindern posierte, ist er immer in der Mitte, irgendwie zwischen den Kindern, wirft sich fast schon auf Dan Schneider drauf. Und jetzt im Nachhinein denkt man sich schon so, ja okay, der hat halt versucht, den Abstand halt zu den Kindern halt zu wahren. Und es gibt auch noch so Aufnahmen am Set. Also Dan Schneider hatte irgendwie die Angewohnheit, irgendwie immer so zu filmen, irgendwelche Aufnahmen zu machen, wo der irgendwie wirklich die Kamera ins Gesicht von Carly zum Beispiel so steckte.
Und der schreckt die und der macht ganz komische Dinge einfach.
Richtig komische Dinge Spencer, also Jerry versucht dann irgendwie noch dazwischen zu gehen und es gibt auch eine Aufnahme, wo er ihn quasi anschreit, aber halt auf Witz, ne? So go home, let us go home, Dan. Also lass uns nach Hause gehen, Dan. genau. Und schon vor der Doku supportet er zum Beispiel halt auch Jeanette McCurdy, die auch bei iCarly mitspielte, als sie ihr Buch I'm Glad My Mom Died veröffentlichte und postete dann halt auch öffentlich. Und sie schrieb auch in ihrem Buch, dass Jerry alle Leute wie Familie behandelt hat und alles tat, um sie zu beschützen. Dann haben wir auch eine richtig dumme Reaktion.
Ja, das wollte ich auch wissen, was da abging.
Netz ultimativen Schulwahnsinn, habe ich voll gerne geguckt. Voll. War aber wohl nicht unbedingt die erfolgreichste Show, keine Ahnung.
Okay.
Und es gibt auch einen richtig weirden Rewatch-Podcast von dieser Show. Dieser Rewatch-Podcast wird von Netz selbst, also Devin Werkheiser, Moss, Lindsay Shaw und Daniel Curtis Lee, der Simon verkörpert, geführt. Sie wurden in einem TikTok live von so Kommentatoren gefragt, was sie denn von der Doku halten. Und Ned antwortete, Daniel, wir haben dir gesagt, dass du niemals darüber reden sollst. Geh zurück in dein Loch, Daniel, und gib uns deine Löcher.
Hä?
Ich habe gar nichts verstanden.
Okay.
Das sollte halt auch so ein anzüglicher Witz sein.
Ach so.
Give us your holes. Ganz ehrlich, ich habe nicht verstanden. Wenn ihr so verstanden habt, was er meint, ich habe versucht, es rauszufinden. Er hat sich halt einfach dumm dargestellt und hat dann aber auch dann gesagt, hat halt gemerkt, dass das irgendwie nicht so gut ankam, der Witz, irgendwie auch bei den Leuten bei sich im Raum. Und dann meinte er so, ja, das war ganz schlimm, was da passiert ist und so. Und die ganzen Vorwürfe und grauenvoll. Dass bei denen am Set das aber nicht so war. Genau, und dass man ja mit Humor irgendwie versucht, Dinge zu bearbeiten, hat er sich dafür entschuldigt. Okay. So, aber die Leute fanden es halt trotzdem grauenvoll. Ja. Der hat sich dann halt auch in dem Rewatch-Podcast in der darauffolgenden Folge auch nochmal verteidigt und meint halt so, ja, das war auf jeden Fall scheiße, was er gemacht hat, aber er wusste halt, er hat die Doku zu dem Zeitpunkt nicht geschaut gehabt. Mhm. Er hat sie jetzt geschaut und weiß jetzt den Ausmaß der Dinge. Mhm. Wobei es diese Gerüchte halt schon lange gab. Also der wusste ganz genau, was abging. Überhaupt ist dieser Rewatch-Podcast, wie ich ja schon gesagt habe, super cringy einfach.
Ja.
Die reden die ganze Zeit über Sex,
so,
als sie Teenager waren.
Ach so.
Weil Darren heißt der, oder auf jeden Fall Ned und Moss waren halt in Wirklichkeit auch zusammen.
Ach so.
Und dann gab es auch eine Folge, wo der dann darüber spricht, wie sie ihm einen Blowjob gegeben hat, der schlecht war. Und oh, die machen eh die ganze Zeit dumme Witze. Ist ein richtig schlechter WeWatch-Podcast.
Oh mein Gott, okay.
Und alle sagen, dieser Podcast hat die Serie für sie halt ruiniert.
Ah, nein. Okay, krass.
Genau. So, und dann Amanda Bynes wollte sich zu der ganzen Sache nicht äußern. Kann ich auch verstehen. Die will Abstand gewinnen. Die hat gar keinen Bock, sich damit zu beschäftigen. Die hatte ja damals eine Reihe von Tweets ja veröffentlicht, ne, die auch so ein bisschen...
Da gehen also, wir extra
genau,
noch
wir machen nochmal auch dazu einen eigenen Deep Dive dazu. Ja, Stand heute, beziehungsweise der rechtliche Stand der Dinge, solange der nicht rechtlich belangt wird, wird es halt auch nichts geben. Nickelodeon feuerte ihn ja 2018 und arbeitet seitdem nicht wirklich. Angeblich soll es aber eine fünfte Folge geben von dieser Doku, die irgendwann mal im April veröffentlicht werden soll. Da könnte ich mir vorstellen, dass vielleicht die Serie Victorious noch eine Rolle spielt. Ich glaube aber auch nicht, dass zum Beispiel wir Ariana Grande sehen werden.
Nee, glaube ich nicht. Auch nicht.
Aber vielleicht Victoria Justice.
Hui, so, dann einmal der Faktencheck Nickelodeon, was wir wissen müssen. Der Sender begann im Dezember 1977 unter dem Namen Pinwheel sein Programm regional auszustrahlen. Zwei Jahre später konnte dann das Fernsehprogramm in den USA landesweit empfangen werden und wurde dann in Nickelodeon umbenannt. Den Durchbruch hatte der Sender aber erst in den 90er Jahren, genau da begannen sie auch eigene Inhalte zu produzieren. Sie produzierten Zeichentrickserien, Shows für Kinder und Realfilmserien wie Zoe 101, Drake & Josh, The Amanda Show, Victorious. Auch Preise begann man ja irgendwann dann im Namen des Senders zu verleihen mit dieser Slime-Geschichte und hast du nicht gesehen. Das war ja immer so ein großes Ding, wo die ganzen Kinder- und Teenie-Promis dann antanzten. Total.
Wo wir auch die 2000er-Fashion schlechthin gesehen haben. Mit Ashley Tisdale und ihrem Gürtel mit Top und Top und lang und Leggings.
Top und Top, Rock und Rock und eine Hose drunter. Nickelodeon und damals halt auch Disney waren so ziemlich das einzig Gescheite, was Kinder und Teenies im Fernsehen halt sehen konnten. Und es hat natürlich auch einen riesigen Einfluss auf die Popkultur. Ne? Wir kennen bis heute diese Zeichentrickshows der 90er Jahre. Rocket Power, Dark, Rugrats, diese kleinen Babys, diese Terrorbabys.
Ich wusste nicht, ob ich die Serie mag oder nicht.
Ich auch nicht. Es war weird. Mhm. Wie so ein Fiebertraum. Hey Arnold.
Das war geil.
Ja, Roccos modernes Leben. Eine der beliebtesten Realfilmserien der 90er Jahre waren Are You Afraid of the Dark? The Adventures of Pete and Pete, Salute Your Shorts, All That, Clarissa Explains It All. Ich habe nur Clarissa Explains It All
das
geguckt.
Das ist doch mit Melissa Joan Hart, oder?
Ja. Ja. Den Rest kannte man aber nicht, oder? Kennt man das in Deutschland?
Also ich kenne das nicht.
Nee, ne? Okay. Die 90er Jahre gelten aber auch als goldene Jahre Nickelodeons. Die Sendungen waren chaotisch, spannend, aufregend. Es ging nicht ums Erziehen und Belehren, sondern einfach Spaß haben, unterhalten werden. Viele schreiben, dass es sich angefühlt habe, als ob Kinder an den Inhalten beteiligt waren. Sie waren einfach authentisch und vielfältig. 2004 war Nickelodeon ein 10 Billion Plus Powerhouse, also
boah,
da
10 Milliarden
genau, da gibt's Kohle. Was bedeutet das aber jetzt für die Realität? Ne? Wir haben Inhalte, die für Kinder produziert werden, wofür man natürlich echte Kinder braucht, die vor der Kamera stehen und eben diese Inhalte produzieren. In unserem letzten Deep Dive über die Gene Dowie sprachen wir über das Thema Kinderarbeit in der Unterhaltungsbranche. Und über die Gesetzeslage in den USA. Und ich habe mich da nochmal ein bisschen reingewuselt. Und es ist ein bisschen schwierig. In Kalifornien gibt es seit 1939 den Coogan Act, der das finanzielle Wohlergehen des Kindes schützt. Einen bundesweiten gesetzlichen Schutz der KinderdarstellerInnen gibt es aber nicht. Was es aber gibt, den Fair Labor Standards Act, der 1938 verabschiedet wurde. Ausgenommen ist aber die Unterhaltungsbranche. Das heißt, jedem Staat ist es selbst überlassen, welche Kinderarbeitsgesetze es zulässt. Informationen über die 90er Jahre zu finden war ein bisschen schwierig. Was ich aber finden konnte, war so ein Aufsatz, in dem so ganz grob die Gesetzeslage beschrieben wird. Deutlich wird aber, dass 1992 erstmal strengere Gesetze zum Schutz von Kindern eingeführt werden. Die werden nicht wirklich genannt. Es gibt da so ein Beispiel, dass Kinder, die 6 Stunden arbeiten, ein Anrecht auf 30 Minuten Pause haben.
War bei mir bei Subway auch so.
Ja.
Ja, ich war
So. Aktuell gilt für Kalifornien und New York Folgendes. Ein Kleinkind unter 6 Monaten darf nur 2 Stunden am Tag am Set sein und nur 20 Minuten arbeiten. Leute, ein Kleinkind unter 6 Monaten. Ein Kind zwischen 6 und 8 Jahren darf 8 Stunden am Set sein. Davon muss er aber 4 Stunden arbeiten und 4 Stunden zur Schule gehen. Es herrscht Schulpflicht und der Lehrer wacht auch über das Wohlergehen des Kindes am Set.
Deswegen haben die doch immer Zwillinge genommen, wie bei hier.
Ja, stimmt, damit die... Stimmt.
Die Olsen Twins zum Beispiel.
Ja.
Ne, also das Full House. Big House wollte ich ganz halt sagen.
Ne, das heißt, dieser Lehrer muss den Kindern ständig beiseite stehen. Insgesamt müssen allen Kindern unter 16 Jahren ein Elternteil oder ein Erziehungsberechtigter in Sicht und Hörweite zur Seite stehen. So, ein kleines Foreshadowing meinerseits. In einer Welt, der eine Handvoll sehr mächtiger Menschen darüber entscheiden darf, wer seine Träume als SchauspielerIn, Autorin, RegisseurIn etc. erfüllen kann. Und wo es auch um eine Menge Geld geht, kann ganz schön viel Scheiße passieren. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt Machtgefälle, die daraus resultieren und die sehr viel Einfluss auf das Leben dieser Menschen haben, die halt in dieser Abhängigkeit stehen. Das wird auch Einfluss darüber haben, welches Umfeld am Set geschaffen wird, wie die Kinder behandelt werden und was die Kinder für wirklich seltsame und obszöne Dinge vor der Kamera tun müssen. Und damit sprechen wir jetzt erstmal über Dan Schneider. Schneider ist Produzent, Screenwriter und Schauspieler für US-amerikanisches Fernsehen. Er hat zwischen 1994 und 2018 zahlreiche Sendungen für Nickelodeon produziert und kreiert. 2018 wird dann das Jahr sein, wo er gefeuert wird, weil eine Untersuchung ergab, dass er KollegInnen beschimpft habe. Er selbst begann seine Karriere in Hollywood als Schauspieler. 1994 entscheidet er sich dann aber, mehr zu schreiben und weniger zu schauspielern. Er hat dann seinen Durchbruch als Autor und Produzent für die Show All That, die zwischen 1994 und 2005 lief. Das ist so eine Sketch-Comedy-Show für Kinder. Die gab es so bisher auch nicht, deswegen war sie auch so erfolgreich. All That war revolutionär, weil es auch erstmals nicht nur weiße Kinder in der Show hatte. Thema Diversity und Rassismusvorwürfe. Es gab zwar schwarze Kinder am Set, aber die wurden nicht wirklich gut behandelt. Mhm. Danach schrieb und produzierte er Spin-offs Cannon & Cal, The Amanda Show, über die wir gleich reden werden, und The Nick Cannon Show. Dabei blieb es nicht. Er war in den Serien Drake und Josh, Zoe 101, iCarly, Victorious und noch viele mehr beteiligt. Denn Schneider hatte folglich eine Menge Einfluss und konnte dich zum Star machen. Er hat darüber entschieden, ob du bleibst oder ob du gehst. Er hatte aber nicht nur Einfluss darauf, wer ein Star werden konnte, sondern wer auch für ihn arbeiten durfte. Und mit diesen Sendungen schaffte er halt auch ein Alleinstellungsmerkmal. Das machte ihn halt so mächtig und einflussreich, weil er derjenige war, der so auch scheiße Gold machte. Mhm. Er hat Nickelodeon nach vorne gebracht. Mhm. Und wenn du berühmt werden wolltest, dann war Dan Schneider deine Anlaufstelle. Mhm. Er war nach außen hin dafür bekannt, super witzig zu sein und goofy und einfach ein lieber Kerl. Er pflegte auch immer sehr engen Kontakt zu den KinderschauspielerInnen und ihm waren auch die Meinungen dieser Kinder immer sehr wichtig. In der Doku wird seine besonders intime Beziehung zu Amanda Bynes gezeigt. Die beiden verbringen immer sehr, sehr viel Zeit miteinander. Einer der ehemaligen Kinderschauspieler meinte auch, Amanda kam immer weniger und weniger zur Schule und verbrachte immer mehr Zeit alleine mit ihm in seinem Büro, weil sie halt an der Amanda-Show mit ihm schrieb.
Boah, wie kann man ein Kind alleine lassen? Überhaupt?
Auf Amanda werden wir bald eingehen. Wir müssen aber jetzt einmal über Schneiders Humor sprechen, der halt sehr wichtig ist, um zu verstehen, was abgeht. Er hat einen ziemlich widerlichen, perversen, obszönen Humor. Es gibt keine Grenzen. Das Problem ist, klar, der kann ihn halt gerne haben, aber in einem Umfeld voller Kinder ist das sehr problematisch. Mhm. Besonders deutlich wird es anhand zwei ehemalige AutorInnen, die ihn auch verklagt haben. So, 2020 wird erstmals über eine Klage berichtet, die gegen Dan Schneider bzw. der Produktionsfirma der Amanda Show im Jahr 2000 lief. Das sind Jenny Kilgan und Christy Stratton, die als AutorInnen für The Amanda Show arbeiteten. Schneider machte ihnen von vornherein klar, ihr seid nichts wert und vergesst das mit euren zickigen Attitüden, weil Frauen sind, ne, Frauen, die anstrengend sind, die können sich direkt verpissen. Die mussten sich das Vollzeitgehalt eines männlichen Kollegen teilen, denn mehr Budget gab es für die beiden nicht. So Schneider.
Ja, und die hatten ja auch keine andere Wahl, weil es gab halt auch
keine Jobs für sie. Genau. Ja. Der Humor, von dem wir jetzt auch gerade gesprochen haben, der floss dann nicht nur in die Inhalte rein, sondern auch ins Arbeitsleben. Das ist so eine Strategie solcher Leute, auf witzige Art und Weise Leute dazu zu bekommen, etwas zu tun, mhm, um sie dann zu erniedrigen oder halt Dinge zu sagen, um diese Leute zu erniedrigen. Mhm. Und dann, wenn man mit Vorwürfen konfrontiert wird, zu sagen, aber das war doch nur ein Witz. Kannst du keinen Witz verstehen? Jenny erzählte zum Beispiel, dass er den Mitarbeitenden immer Mails schickte mit so Wörtern, die die laut schreien mussten. Und dann hat er ihr ständig so Mails geschickt, sowas wie Schlampe. Mhm. Und ich bin ein Idiot. Und die musste das richtig laut schreien.
Und die anderen haben halt darüber gelacht, genau, dann, ne?
Ja. Mhm. Jetzt wird's richtig verstörend. Christy wollte ein Highschool-Sketch präsentieren und er meinte so, boah, wäre das nicht witzig, wenn du dich jetzt über den Tisch hier beugst? Also ihr müsst euch vorstellen, sitzen alle in diesem AutorInnen, also ja, Autoren, das sind ja nur Männer, die da sitzen. Mhm. Und er sagt, wäre es nicht witzig, wenn du dich jetzt über den Tisch beugst und so tust, als ob du anal penetriert wirst? Und dann erzählst du mir den Sketch. Ihre Kollegin, ihre einzige Kollegin meinte, das war das Schlimmste, was sie je erlebt hat. Also wie jemand mit einer Frau im Arbeitsumfeld umgegangen ist. Und der so, komm, mach, 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 das wäre witzig, komm, mach, mach, mach. Er hat nicht aufgehört, bis Christy das dann gemacht hat. Und als sie gefragt wurde, wie ging es dir damit, war sie so, ich will darüber nicht reden, das ist schrecklich gewesen. Mhm. Er ließ auf der Arbeit Pornos laufen, setzte Christy und Jenny unter Druck, ihn halt währenddessen noch zu massieren. Dieser Humor lässt er dann auch direkt in die Kinderserien einfließen, zur Amanda Show. Es gibt ein alter Ego von Amanda, damals war sie 13 Jahre alt. Penelope Taint. Dem AutorInnen-Team erklärte er, dass Taint der Bereich zwischen Penis und Anus ist, aber das bitte ein Geheimnis bleiben soll. Und er setzte das dann auch so durch. Als die Leute ihn nämlich fragten, also Nickelodeon-Mitarbeiter waren, die so, ist das nicht irgendwie... Der so, nein, 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 was denkt ihr denn bitte? Überhaupt nicht. Das hat gar nichts mit diesem intimen Bereich zu tun.
Ja, und Kinder dachten eigentlich, dass sie Penelope Tate heißt, haben es noch nicht mal verstanden. Ja. Und das war ja das, was er immer so witzig fand. Ja. Witze, die Kinder so über den Kopf fliegen und die keine Ahnung haben, warum das witzig ist.
Auch das sind Kinder.
Und das fand er dann witzig.
Ja, ja.
Wie krank ist das?
Ja. In All That spielte Leon Frierson, den Superhelden Noseboy. Und er musste einen hautengen Anzug mit großen Nasen auf den Schultern tragen, die wie Penisse aussahen. In einer Szene gibt es dann auch einen Cumshot, wo Noseboy, der halt ein Kind war, eine Frau ins Gesicht niest. Und dann siehst du halt nur die Frau mit Rotze, die ihrem Gesicht runterläuft. So weiße Glibberflüssigkeit.
Mhm. Egal wie man es dreht und wendet, es sieht super weird aus.
Ja, und wenn man vor allem weiß, wie Dan Schneider, das kreiert hat, drauf ist, ist das so, what the fuck.
Ja.
Jenny beschwerte sich dann irgendwann auch bei der Writers Guild. Das Ganze ging nach hinten los wegen des Gehalts und er erpresste sie dann. Also wenn du es gemacht hast, wenn ich herausfinde, dass du das warst, dann wirst du nie wieder Fuß fassen. Irgendwann platzt ihr der Kragen, sie kündigt und verklagt ihn dann. Sie bekommt dann auch Geld dafür, aber fast nie wieder Fuß in der Unterhaltungsbranche. Das war's mit ihrer Karriere. Auch hier wird deutlich, dass sich sein Verhalten nicht nur auf Jenny und Christy beschränkte, sondern auf viele weitere Mitarbeiterinnen in der Crew und Cast. Darüber hinaus werden sehr viele in der Dokumentation sagen, dass Schneider unberechenbar, launisch, tyrannisch war und sie alle Angst vor ihm hatten. Das müssen wir zu ihm wissen.
Jetzt kommt Werbung. Schaltet nicht weg. Ja, dann habe ich ein paar Clips mitgebracht, auf die wir reagieren können. Oh. Auch ein paar, die ich wirklich noch nie gesehen habe. Wir sehen hier einen Clip von der Show Henry Danger aus dem Jahr 2014. Mhm. Also relativ neu.
4 Jahre vor seinem Ende.
Vor seinem Ende, genau. Und ich kenne die Show gar nicht. Mhm. Und wir sehen, dass da Kinder sind, die auf Stühlen sitzen, die vibrieren. Mhm. Und die sagen, und beziehungsweise ein Kind, ein Erwachsener.
Ja.
Oder sieht aus wie ein Kind. Und sagt, oh, das vibriert, das fühlt sich schön an.
Ja. Ja.
Dann gibt es ein Clip, wo ein junger Typ auf der Couch sitzt, mit den Beinen so auf dem Schoß von einem anderen ausgewachsenen Mann,
der
seine Füße sauber macht.
Ja.
Und generell gibt es da mehrere Clips gerade.
Mit Füßen, ne?
Mit Füßen. Also es gibt dann halt so ein Gerücht, dass Dan Schneider halt auf jeden Fall so eine Fixierung auf Füße hat. Ne? Und da immer wieder Witze mit Füßen, wo Flüssigkeit drauf ist, wo jemand die drauf gemacht wird, jemand die Füße massiert oder sowas.
Genau, hier gibt es irgendwie so eine Webcam-Szene, in der ein kleines, wirklich kleines Mädchen
so von oben wird das gefilmt, genau.
Und sie nimmt dann die dicken Zehen in die Hände und ja, schiebt sich so die Beine runter. Das ist so eine Yoga-Baby-Pose, kennt man. Genau, Baby-Pose aus dem Yoga ist das.
Aber es sieht halt super weird aus. Dann nochmal so ein Clip mit, wo jemand sagt irgendwie, ja, kitzel meinen Fuß.
Ständig irgendwelche Füße.
Irgendwas mit Füßen.
Das sind halt genau Jokes, die vor allem Erwachsene verstehen. Die machen ja auch oft so Wortspiele und sowas. Das heißt, die Kinder verstehen gar nicht, was abgeht und werden halt einfach sexualisiert. Und das ist, finde ich, noch relativ harmlos, muss ich
genau,
sagen.
Genau, weil jetzt kommt halt das, wovon wir schon öfter gesprochen haben. Teilweise kannte ich die Clips schon. Jetzt ist es mit Ariana Grande.
Oh Gott.
Und das sind so Szenen von, das ist so eine Art Spin-off, das wurde irgendwie, ich weiß gar nicht, wie das damals ausgestrahlt wurde, aber man kann sich diese einzelnen Clips halt angucken. Ja. The Slap heißt das. Ich glaube, das ist Arianas eigene Webshow innerhalb der Serie gewesen. Und da sieht man halt eine Reihe von Szenen, wie Ariana so auf dem Bett liegt mit dem Kopf, also quasi über der Bettkante und sie sich selber so Wasser hier überall hinspritzt und so.
Und dann so, so auch so komische Geräusche macht.
Bewegung nicht.
Ja, aber
es gibt sonst irgendwelche Compilations irgendwann. Ja, dann auch ein Clip, wo sie irgendeine so eine Kartoffel irgendwie so mit beiden Händen festhält und so zudrückt und dann darauf wartet, bis da Flüssigkeit rauskommt.
Genau, sie sagt auch so, ich möchte, dass die Flüssigkeit, der Juice jetzt rauskommt. Und dann macht sie halt so Bewegungen, so Handbewegungen, ne? So, ja, und macht die Augen zu und oh Gott, ist das schrecklich, sich das anzugucken. Oh Gott.
Und dann gibt es dann so Filmaufnahmen, wie Dan halt irgendwie überall rumgelaufen ist und die Kinder gefilmt hat und Ariana möchte das halt nicht und sagt das dann halt auch öfter und nur wird das auf YouTube sein und wer das ist auf YouTube, bla bla bla. Und man merkt, dass die Kinder einfach sich nicht trauen, ihm irgendwas zu sagen oder die Teenies. Und dann gibt es eine Szene bei Drake und Josh, gut, das ist halt Ansichtssache, weil es sind halt beides Teenies, so ein bisschen älter. Und das sind aber halt Brüder, Jack und Josh, ne, sind Brüder. Megan kommt halt rein und muss dabei ansehen, wie die beiden sich halt auf den Mund küssen, weil Josh sich so sehr drüber freut, dass er ihm Konzerttickets besorgt hat. Und Megan macht dann halt ein Bild davon, um ihn zu erpressen. Und es ist halt ich fand aber Megan auch ein bisschen übertrieben, oder?
Megan?
Ja, ja. Megan, so hieß sie doch in der Serie.
Ach so, ja, ja. Die war so ein Evil Girl. Ich mochte sie richtig gerne.
Ja, ja, aber wenn man denkt, dass sie so jung war und diese ganzen Witze gemacht hat, ich fand das schon ein bisschen krass.
Ist schon krass, auf alle Fälle. Die Serie war ja auch echt transfeindlich, ne?
War die?
Ja, ja, ja. Es gibt ganz viele Szenen, wo man über Männer in Frauenkleidung redet und wie ekelhaft das ist. Und zwar so ganz viele seltsame Momente.
Ach, interesting. Okay, ja, das können wir uns ja angucken, wenn wir mehr über Drake und Josh sprechen. Und dann gibt's nochmal einen Clip mit Ariana Grande, aber da ist sie, glaube ich, entweder noch jünger, noch älter, ich weiß es gar nicht. Da spricht sie halt irgendwie darüber, dass sie so nass ist und darauf wartet, dass jemand einen Ozean irgendwie auf sie kippt. Und dann erklärt sie, dass der Witz ja witzig sei, weil wenn sie doch nass ist, dann bräuchte sie nicht noch mehr Flüssigkeit. Ich verstehe gar nicht.
Sie sagt wahrscheinlich, I'm wet, ne?
Wet, genau. Wenn ich die Sachen übersetze, kommt das eigentlich gar nicht so krass
und
rüber.
Und wet ist halt feucht. Ich bin feucht. Oh, und dann schiebt die sich irgendwann auch einen Fuß in den Mund die ganze Zeit und knabbert da drauf. Und
kommt das noch? Warte.
Ja, ja, es kommt gleich. Ja, ist klar, auch wieder die Kartoffel.
Und guckt dann halt vor allem, das finde ich ja auch das Schlimme, sie nimmt ihren Fuß in den Hand und guckt dabei in die Kamera.
Ja, und auch bei der Kartoffel macht sie zwischendurch auch so den Mund anzüglich auf und so. Das ist ganz schlimm. Wirklich, das mit Ariana Grande ist wirklich das Offensichtlichste. Bei allem könnte man irgendwie noch sagen, ja, okay, aber bei diesen Clips von Ariana Grande denke ich mir nur so, oh mein Gott, das ist pornografisch. Ohne ja, oh Gott.
Boah, irgendwie habe ich gemerkt, dass ich mir das nie so richtig angeguckt habe.
Und das arme Mädchen weiß halt auch einfach nicht, was mit ihr passiert, was sie da macht. Und das mit der Kartoffel hat die zweimal gemacht, sehe ich. Einmal auf dem Bett und einmal so, wo sie versucht, den Juice rauszubekommen. Und dann sagt sie das in so einer lasziven, oh Gott, das ist so schlimm. Oh Gott, ist das schlimm.
Oh Maria.
Ja. Ja, hast du auch die Cumshot-Szene von Zoe 101 drin?
Ach nee, warte.
Ja, weil da ist es auch, da hat auch die Alexa, wie heißt sie? Genau, da auch, da gab es auch einen spannenden Moment, als gedreht wurde. Boah, und ja, und dann auch
hier,
immer mit den Kindern. Oh Gott.
Hier.
Kinder sind immer auf seinem Schoß, er fasst immer irgendwie auf dem Hintern.
Ah ja, genau, die Fotos, ne? Mhm. Ja, ja. Hier, guck mal, wir sehen da eine Szene von Zoe 101, wie
Alexa?
Ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber wo Alexa ihr so irgendwas gibt.
Genau, das soll sie mal probieren, irgendwas
Genau, sie versuchen das halt aufzumachen und Alexa versucht das halt mit ihrem Mund aufzumachen und sagt, warte, ich muss da noch dran ziehen, bla bla bla. Genau. Und dann spritzt sie auf einmal so auf einen Rucksack. Genau. Und dann machen die noch eins auf und auf einmal spritzt sie ihr eine grüne Flüssigkeit ins Gesicht.
Genau. Und Alexa sagt im Nachhinein, dass und auch in der Doku, dass der Videomensch oder der Regisseur oder vielleicht war es sogar Dan Schneider meinte, the cum shot, we got it. Da ist der cum shot, den haben wir. Und sie hat das damals nicht verstanden und im also rückblickend, als sie erwachsen worden ist, ist ihr das immer wieder so wie so ein Geistesblitz gekommen, war so, ach du Scheiße. Genau, und dann wird nur auf Zoes Gesicht gezeigt und wie Glibbermasse runterläuft. Und klar, es könnte total harmlos sein, aber wenn man bedenkt,
das ist nicht harmlos,
wie Dan Schneider drauf ist. Nee, aber auch wenn Leute jetzt sagen würden, es gibt einen Kontext, den dürfen wir nicht ignorieren. Und das ist ein alter Typ, der pervers ist und der es richtig lustig findet, Kinder in einen pornografischen Kontext zu packen.
Und wenn das Content ist, wenn diese ganzen Shows wirklich von Kindern nur kreiert worden wären, wären diese Art von Witze aber nicht da.
Ja.
Das findet keiner witzig. Also vor allem Mädchen nicht, Jungs vielleicht, die gerade ihren Penis entdeckt haben und Sachen anspritzen können. Genau. Oh, aber Mädchen finden das nicht witzig.
Ja. Und da machen die, ja, es ist so gruselig.
Ich meine, wir werden hier ganz viele Clips, ich möchte das nicht sehen.
Das reicht jetzt, ne?
Das reicht jetzt.
Ja, auf alle Fälle ist das absolut abartig.
Ja.
Und ich vermute fast schon, wenn man bedenkt, in den nächsten Folgen werden wir darüber reden, wie viele Pädophile auch am Set waren, dass Dan Schneider, ich meine, es wird ja auch spekuliert, dass er ja auch Amanda Bynes vergewaltigt hat, sie geschwängert hat, als sie 13 war. Ich glaube, dass er ganz bewusst Content für Pädophile geschaffen hat. Das werfe ich jetzt so in den Raum. Denn Schneider kann uns eh nichts anhaben.
Ja, also auch wenn er quasi nicht daran gedacht hat, das zu tun, hatte er es aber halt getan.
Ja, er hat es, genau.
Hat er doch.
Ja, das ist so gruselig. Ich meine, man kennt das doch auch von diesen Disney-Filmen, dass irgendwie immer verbotene, perverse hier Botschaften und so gefunden werden. Wobei ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt oder ob das in irgendeiner Form...
Nein, doch, bei Schreck... Zum Beispiel gibt es einen Clip von dieser Katze, der hat irgendwie eine Decke drauf und will die und er guckt Fernsehen und man merkt, dass er angeturnt wird von dem, was er im Fernsehen sieht.
Mhm.
Zum Beispiel. Mhm. Oder was gab es noch? Ich glaube, bei Aladdin gab es auch irgendwas.
Nee, es gibt immer genau so versteckte kleine Botschaften, die man im Nachhinein irgendwie rausgräbt.
Genau.
Ich kann das jetzt nicht aus dem Gedächtnis irgendwie.
Das könnten wir halt ein eigenes Video machen.
Genau, aber ich frage mich echt so, was geht da ab? Also ist das wirklich für die lustig? Oder das ist voll weird.
Ich habe das immer so interpretiert, dass das so eine Art so Easter Egg sein soll. Mhm. Quasi, wenn Erwachsene diese Sachen nochmal gucken, dass sie es dann witzig finden. Mhm.
Meinst du, Dan könnte sowas damit gemeint haben? Was aber dennoch irgendwie...
Dans Ziel war es, sich selber zum Lachen zu bringen.
Ja.
Und er wollte, dass er... Genau, und hat sowas halt dann kreiert, damit er halt drüber lachen kann.
Kinder sexualisiert.
Genau, richtig.
Lass mal Kinder perverse, pornografische Dinge machen und die checken's nicht.
Das ist halt der
Witz. Und die Kinder checken's auch nicht.
Ich meine, es ist ja schon witzig, wenn irgendwie man hat Kinder und die hören einen selber fluchen und die wiederholen das Wort dann.
Ja,
es ist wirklich witzig. Mhm. Aber man kann dann halt, man muss dann halt lachen, aber man bringt den Kindern bei, ne, nicht sagen, ne, was auch immer. Okay. Und das führt da halt quasi
weiter
ad absurdum. Das ist so der Witz, der dann viel zu weit ging. Das macht man einfach nicht. Ich finde das auch nicht witzig.
Nein.
Ich habe auch ehrlich gesagt diese ganzen Shows nicht geguckt. Ich habe nett geguckt. Mhm. Zoe 101 habe ich ein bisschen geguckt, aber wie doof.
Doch, ich habe das alles geguckt. Das war die Zeit, wo ich das alles geguckt habe.
Ja.
Mir ist das nie... Ich habe nie irgendwas dabei gedacht. Nichts.
Nee.
Und das ist wirklich absurd, weil, weißt du, dann überlegst du, ey, Erwachsene gucken das mit ihren Kindern oder alleine, warum auch immer, und dann sehen die sowas und du weißt auch nicht, was damit gemacht wird mit diesen Inhalten. Oh Gott. Ich habe ja auch, Zoe 101 Cumshot gesucht. Die Sachen, die mir bei Google angezeigt wurden, da war ich so, oh fuck, daran habe ich gar nicht gedacht. Ich wollte einfach nur dieses Bild von ihr haben mit diesem Glibber.
Waren das diese Videos von so iPads, wo da so drauf
auch
wird?
Und ihr Kopf genommen wird und so.
Ja, das nennt man Tributes. Das machen dann Männer, wenn sie eine Frau sehr wertschätzen. Wenn sie eine Frau ganz lieb haben, dann wird auf ein iPad gewichst.
Ja, und die war halt ein Kind.
Ja. Okay, wir hören jetzt mal auf, weil ich habe keinen Bock mehr darüber.
Vor allem,
es wird
noch düsterer, Leute. Wenn wir über Drake Bell und Amanda Bynes sprechen, es wird noch düsterer.
Also wir werden nicht nur das wieder aufnehmen, was in der Doku erwähnt wurde, sondern halt auch noch mehr.
Klar.
Haben wir jetzt ja auch eh nochmal gemacht, Reaktion. Und halt auch andere Dinge, die wir von früher noch wissen, wie halt zum Beispiel Amanda Bynes Ausraster auf Twitter, wo sie viele Sachen Dan Schneider vorgeworfen hat.
Ja.
Genau, machen auf jeden Fall nochmal ein eigenes Deep Dive dazu. Ich mal gucken, was nächste Woche drankommt. Vielleicht machen wir direkt Amanda Bynes. Ihr könnt uns gerne in den Kommentaren schreiben,
was euch vielleicht noch aufgefallen ist.
Genau, was euch aufgefallen ist, wie ihr das Ganze gesehen habt früher. wie ihr jetzt im Nachhinein die Sache seht, sind diese Sendungen für euch jetzt ruiniert? Würdet ihr euch diese Sendung euren eigenen Kindern zeigen?
Man muss echt drauf aufpassen, was deine Kinder konsumieren.
Ja, ich habe da auch echt gesagt auch nicht drüber nachgedacht. Nee. Naja, wir machen heute Feierabend für mehr
Popkultur-Content.
Folgt uns auf Instagram, TikTok und YouTube unter OKCHOW Podcast. Für mehr Deep Dive-Ideen könnt ihr uns immer anschreiben. Mhm. Hinterlasst uns eine gute Bewertung auf Spotify und Co.
Ja. Bitte, 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 bitte.
Und wir wünschen euch eine schöne Woche.
Okay, ciao.